Ja, da gibt es ein Video, dass vieles eine Lüge ist, was du erzählst. Ob ich mir das noch nicht angeschaut habe, sage ich, nee, habe ich nicht angeschaut.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Aha! Liebe Narren und Narren, Leser, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt über Spotify, Apple, YouTube, Deezer oder Amazon oder wo auch immer. Herzlich willkommen, ich bin's wieder. Euer Jack, Steve.
Ja, ich weiß gar nicht, wie die Karnevalzeit bei euch so ausgebrochen ist. Bei uns hier im wunderschönen Frankenland, ja, da rennen es rum wie die Kasperle und die Prinzessinnen. Auf jeden Fall, ja, war für mich schon als Kind ein Highlight. Und warum ich hier ja gerade mit der Stimme so auspacke, ist, ich habe gerade Bares für Rares, Rares für Bares, hier mit dem Schnauzbartmann,
der so redet, mein Liebsch,
den habe ich gerade geschaut und da haben sie irgendeinen Ring gehabt und dann hat die Frau, die den verkauft hat, so irgendwie von ihren Großeltern oder sowas, hat sie gesagt, ja, also ich hätte schon gern 12.000 Euro dafür. Und dann wird ja das geschätzt von irgendeinem Profi wahrscheinlich. Und dann hat die gesagt, naja, zwischen 16.000 und 20.000. Und die Lache davon war, das muss also so viel. ja, fand ich lustig, deswegen. Na, du bist genauso viel wert. Du hast auch 3,7 Karat. Dieser Ring hatte nämlich 3,7 Karat. Wenn du jetzt Bares für Rares in YouTube eingibst und 3,7 Karat eingibst, dann wirst du sehen, was ich geguckt habe und wie sie lachen. Die Heidi und der Manuel oder wie sie heißen. Ja, zum anderen wollte ich noch erzählen, wir sind ja letztes Mal rausgegangen mit dem Thema Konfrontation. Da hatten wir ja Alex, Nadine, meine Frau und mich dabei. Und es
gibt jedes Wochenende etwas zu konfrontieren.
Und wenn es nicht die eigene Frau ist, dann irgendwie anders. Nee, aber ich hatte oder habe gerade noch so einen Fall, wo ich mir denke, so, würde ich gern konfrontieren, aber mir fehlt ein bisschen die Ignoranz dazu. Also um das kurz mal abzureißen, ich wurde angefragt für Musik machen in einem Event. Also kein Gottesdienst, sondern ein Event. Und es wurde mir einfach so nahegelegt, dass das, dass ich jetzt da gebucht worden bin. Zumindest habe ich so verstanden. Und dann, also es ist eine Lappalie, aber dann heißt es auf einmal, jetzt müssen wir erstmal prüfen, ob deine Musik überhaupt sonst passt.
Und da könnte ich an die Decke, Leute. Da könnte ich explodieren. Da könnte ich, also wisst ihr, was ich da schreien könnte? Da könnte ich kurz mal richtig laut schreien, wenn ich jetzt das hier...
Ach, habe ich nicht drin, schade. Auf jeden Fall könnte ich laut schreien, weil ich verstehe es nicht. Man darf halt auch die Leute nichts versprechen, was man dann vielleicht auch gar nicht hält, beziehungsweise wo man erst mal checken muss. Ne? Also, egal. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Alex angerufen, der hier über Konfrontation, der hat ja einen Puls von 60 und denkt sich so, mich kann hier gar nichts erstmal aus der Ruhe bringen. Und den habe ich dann gesagt, ja, wie mache ich denn das jetzt? Und dann hat er natürlich so die perfekten Antworten gehabt. Und dann dachte ich, ich schicke die perfekte Antwort auch mal da weiter. Ja, und bis jetzt weiß ich noch nicht, ob es gut angekommen ist oder schlecht. Auf jeden Fall da nochmal, Alex, da du das hörst, Dankeschön für deinen Tipp. Mal schauen, wie es so ist. Ich erzähle euch nächste Woche mehr. Gut, aber jetzt geht's auf jeden Fall mal los. Also wir haben bei Dein Wort, unserer Bibellehre, Bibeldiskussion, Bibelanstoßthema oder Kategorie, haben wir Tim Sauter, FEG-Pastor aus Herzogenaurach bei uns dabei. Und er spricht über Einheit, da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber geredet. Dass, ja, wenn die Wand blau ist, aber dir sagt jemand, die Wand ist rot, lies genug Bücher drüber. Nein, Tim, falls du das hörst, so hast du es natürlich nicht gemeint, aber man kann sich seine Meinung schon korrigieren oder auch manipulieren. Und die Frage ist, ist es immer so gut, dass man sich Gegenmeinungen anhört? Tim hat da gesagt, ja, wir Christen, gerade Freikirchen, sind da sehr in einer Meinung geprägt und nichts anderes hat recht. Und da muss ich ihm zustimmen, so bin ich auch. Das ist so. Und wenn jemand irgendwie das anders macht, du, dann versuch mich erstmal davon zu überzeugen und das dauert aber. Gut, dann haben wir Michael und Steve. Und Michael und Steve, wir reden, ist ja hier Karneval, heute ist der Rosendienstag oder Faschingsmittwoch. Auf jeden Fall ist das Thema perfekt für heute, obwohl wir schon vor einem halben Jahr, glaube ich, aufgenommen haben.
Es geht über Witze vor der Gottesdienst, beziehungsweise vor der Predigt. Und Michi sagt, das findet er nicht so toll.
Obwohl der Michi eigentlich auch ein sehr lustiger Moderator ist, der aber mehr in der Situationscomic ist. Aber der, wenn merkt, da lachen ein paar Leute, dann schiebt er schon nochmal zwei, drei hinterher, dass die ganze Meute und Gottesdienstbesucher am Boden liegen vor lauter Witz. Gut, dann haben wir ein neues Thema bei unserer Beziehungskategorie und zwar Depression. Da haben wir Sarah bei uns zu Gast und Sarah erzählt uns, wie es ihr gerade geht mit Depression. Also sie ist nicht raus, sondern sie ist tatsächlich noch drinnen. Und falls du Depressionen hast, glaube ich, dass dir dieses Gespräch sehr hilft. Was dir natürlich auch helfen würde oder hilft, ist www.telefonseelsorge.de. Das hat mir Sarah empfohlen. Da wird man gehört und wird man hoffentlich auch geholfen. Das weiß ich jetzt nicht, ob sie das so gesagt hat. Aber ich gehe davon aus, wer Telefonseelsorge heißt, der sollte sich auch um die Seelsorge der Leute kümmern, die da anrufen. Also, viel Spaß dabei. Bei Depression ist auch nicht so, dass von Konfrontation man dann in die Depression rutscht. Also falls ihr jetzt letzte Woche kurz vielleicht vorher angehört habt und denkt so, wie Konfrontation, Depression, was kommt danach? Danach kommt ein anderes Thema. Das wird aber eine Überraschung. Also wahrscheinlich erinnere ich mich dann nicht mehr an diese Moderation von Konfrontation zu Depression und dann quasi zum nächsten Thema. Ja, wäre ein bisschen tragisch, wenn das so wäre. Aber ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Sarah war da sehr echt und sehr offen dafür. Da danke ich auch nochmal Sarah dafür. Und dann haben wir Wilhelm Bunz. Und auf Wilhelm Bunz haben wir natürlich alle gewartet. Weil jetzt geht's, jetzt wird das Kraut fett gemacht. Jetzt hier Fische bei die Butter und Blitz und Donner und sowas. Und zwar haben wir, das ja schon öfter gesagt, auch schon im Ende der letzten Staffel, 11 über Wilhelm Bunz, dass er konfrontiert wird, auch wieder konfrontiert bzw. beschuldigt wird. Das Ganze, was er erzählt, ist großer Humbug. Und ich muss kurz dazu sagen, und ich hoffe, ich vergesse es bei den nächsten Malen nicht für die, die das dann frisch hören, ich bin Befangener. Also ich mag Wilhelm Bunz, für mich ist es ein Freund geworden. Über 5 Jahre hegen wir Kontakt, wir tauschen uns aus über Telefon, sonst was und wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen. Genau deswegen, falls das für euch sehr verfärbt ist durch meine Brille, tut es mir leid, aber die Antworten, die Wilhelm Bunz ja sagt, die sind ja Wilhelm Bunz-mäßig. Also ich versuche auch nicht irgendwie euch in eine Richtung zu drängen. Ich hoffe, ich schaffe das, also habe das geschafft mit meinen Fragen und vielleicht auch vielleicht Provokationen oder sowas gegenüber dem Wilhelm. Genau, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ihr findet es auf YouTube unter Wilhelm Bunz, die Wahrheit, Entschuldigung, oder der Bibelraucher, die Wahrheit. Und ja, jetzt geht's los mit Episode 185 von Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört.
Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Wir waren ja letzte Woche ein bisschen abgeschweift von unseren Wegen, Tim. Die Woche davor haben wir aber über Mystizismus geredet und vielleicht denkt ihr euch schon die letzten 4, 5 Aufnahmen mit Tim, das ist doch irgendwie mystisch, was ist denn da Gottesdienst?
Ein Gottesdienst.
Ein Gottesdienst. Nee, du sagst nicht Dienst, du sagst Dienst. Ein kurzes I, obwohl es mit IE geschrieben wird.
Habe ich ein guter Schwabe halt.
Genau. Und vielleicht war das mystisch. Mich hat es lange Zeit beschäftigt, was er meint mit Gottesdienst. Aber ja, wir sind bei den Mystikern. Und du hast mich ja vor 2 Wochen gefragt, was ich mir darunter vorstelle. Und ich habe gesagt, eigentlich das, was, wo wir die Finger davon lassen sollten als Christen.
Mhm, ja.
Und du hast mich eines Besseren belehrt.
Also ich habe dich nicht, ja.
Ein bisschen.
Ja. Ich habe dann über die eine Extreme geredet. Ich habe gesagt, es gibt so die Extreme des Aufgeklärten selbst, die so denken, alles nur rational und Wahrheit. Und dann aber die andere Extreme. Und da gebe ich dir voll recht, dass du da zögerlich bist. Mhm. Die andere Extreme, die sagt im Prinzip, Rationalität ist nicht das letzte Gut. Wir sind weder immer objektiv, noch macht uns die Rationalität glücklich. Ich weiß nicht, musstest du in der Schule Homo Faber lesen?
Nee, weil ich habe eine untere Schule besucht und da war Homo Faber, war da Stifte immer die gleiche Farbe. Nee, Homo ist mehr, oder?
Ja, also im Prinzip die Geschichte von einem Geschäftsmann, der viel reist, der immer so sagt, also Homo Faber im Sinne von Homo, der Mensch als Fabrik, so als funktionierender Typ irgendwie. Mhm. Und der sagt immer, hey, ich bin logisch, ich bin objektiv, ich bin nicht von Gefühle geleitet oder sowas. Mhm. Und im Prinzip ist das ganze Buch darum, wie er von Gefühlen geleitet wird. Also dieses nur das rein Rationale funktioniert irgendwie auch nicht. Mhm. Und ich glaube, wir Menschen merken das oft. Und deshalb gibt es so ein bisschen eine Gegenbewegung, auch im Postmodernismus irgendwo, in dem wir gerade sind, gibt es ja Relativismus, ist so eine Strömung, wo wirklich 2 + 2 nicht mehr 4 ergibt. Ja. Also da freust du dich ja wahrscheinlich auch sehr dran.
Aber hallo.
Also ich habe tatsächlich vor kurzem ein Video gehört auf YouTube, was ich echt spannend fand. Da ging es gerade verschiedenste Themen und da wurde mit einer Aktivistin geredet und da hat dann einer gesagt, hey, wenn du diesen Gedankengang jetzt mal weiterverfolgst, dann musst du ja irgendwann sagen, dass 2 + 2 nicht mehr 4 ist. Mhm. Und ich habe so immer gedacht, ja, das ist wieder so ein Dammbruchargument, das völlig überspitzt ist, gell? Mhm. Und die andere Person sagt, ja, dass 2 + 2 = 4 ist, ist irgendwie, keine Ahnung, das ist dann Patriarchismus oder wie auch immer. Also keine Ahnung. Aber so dieses, ja, tatsächlich, wir gehen ins unendlich Abstrakte rein irgendwie. Mhm. Und ins, so, dass wir uns ganz entfernen. Also ich finde es auch interessant mit den Sternzeichen. Sternzeichen ist ja auch so eins der Sachen, das wissenschaftlich sowas von klar widerlegt ist. Also es wurde eine Studie gemacht in England tatsächlich 2006 mit 15.000 Personen. Mhm. Und da wurde geguckt, ob die tatsächlich irgendwas mit Sternzeichen von Charaktereigenschaften oder sowas. Und das Ergebnis ist einfach null, also einfach nichts. Völlig aus der Luft geholt. Ich habe da vor kurzem eine Comedy-Show angeschaut und da hat einer gesagt so, hey, ratet mal, also der Comedian hat gesagt, ratet mal, welches Sternzeichen ich bin. Und dann haben sie halt 2 Sachen geraten, so, du bist Stier oder was auch immer, oder was weiß ich was. Mhm. Dann hat er gesagt, nein, aber du kannst noch 12 Mal raten, so ungefähr. Und irgendwann hat er dann gesagt, Mensch, ich kenne mich mit Sternzeichen gar nicht aus, was gibt es noch alles so? Was bist denn du von Sternzeichen, weißt du das zufällig?
Ich habe mir mal angewöhnt zu sagen, ich bin im Zeichen des Kreuzes.
Ah, okay, alles klar. Ja. Auf jeden Fall, um auf diese, wow, super heiliger Steve, okay. auf jeden Fall war es halt so, dass er dann am Schluss gesagt hat, keine Ahnung, ich bin Wassermann. Und dann in der allerletzten Reihe hat jemand geschrien, I knew it, ich habe es gewusst. Und dann gesagt, ja, sehr gut, nur das Problem ist, ich habe dich verarscht. In Wirklichkeit bin ich, was gibt's?
Krebs.
Krebs, genau. In Wirklichkeit bin ich Krebs. Und dann schreit es von der anderen Seite so, I knew it, ich habe es gewusst. Und der Comedian sagt auch, wie du seid ihr eigentlich? Mhm. Also, genau. Aber ich glaube, dass das so was Typisches ist, so, also entweder gibt es die Leute, die rationalen Wissenschaftler, so die FEG-Christen, oder gibt es halt die sagen, hey, Sternzeichen und so, glaub halt, was du
willst. Neokarismatiker.
Ja, genau.
Haben wir gesagt, heißt das jetzt.
Ja, okay. Ja, tatsächlich.
Anscheinend, ja.
Ja, okay, interessant. Ja. Genau. Also tatsächlich würde das so in den Strömen dann in so das lutherische, kalvinistische und das charismatische auch eingeordnet werden können. Mhm. So. Und ich sage immer wieder, wir müssen als Kirche irgendwie beides haben. Wir brauchen einen Sinn für mystische Schönheit, auch mal was nicht zu verstehen. Und also ich sage immer wieder, wir als Kirche müssen lernen zu sagen, das kapiere ich nicht, das ist schön.
Okay.
So, also einfach, ich lasse da irgendwie einen Mystizismus stehen, so ein Fragezeichen stehen. Und mir ist es immer wichtig, eben beides zu haben. Also ich finde Johannes Calvin da eigentlich auch ein schönes Beispiel. Wir reden ja gerade über Unio Mystica, daher kommt es, also die Einheit mit Christus, die einfach mysteriös ist, irgendwie geheimnisvoll. Mhm. Und Johannes Calvin ist ja einer, der hat ein Riesenwerk systematische Theologie geschrieben, lese ich gerade langsam Stück für Stück durch, ist unfassbar. Und gleichzeitig sagt er, also es ist ein Denker, es ist ein rationaler Typ. Mhm. Und gleichzeitig sagt er, ich selbst bin überwältigt von der Tiefe dieses Mysteriums. Also er redet über die Einheit mit Christus. Und ich schäme mich nicht, wie Paulus anzuerkennen, dass ich dem Ignorant und Staunen gegenüberstehe. Und er sagt dann noch, lasst uns deshalb arbeiten, Christus immer mehr zu erleben, anstatt uns nur über die Natur des Diskurses zu unterhalten. Also ganz spannend, so gerade wenn wir an Einheit mit Christus denken, wir brauchen beides. Wir brauchen das Bibelstudium und das Griechischlesen und alles Mögliche. Mhm. Und wir brauchen aber auch die Erfahrung davon und sagen, okay, ich nehme das an als was Mysteriöses. Und ich kann da auch lernen zu sagen, boah, Einheit mit Christus, ich in Christus, Christus in mir. Ist irgendwie abstrakt und ich verstehe es nicht so ganz. Ich versuche drüber zu lernen, aber ich darf auch sagen, irgendwie ist es schön.
Ist aber gar nicht so leicht, ne? Als Mensch. Also weil du bist ja doch eher der Strukturierte, ne? Und also jetzt von dem, der es erlebt, würde ich dich jetzt nicht ganz so, also das klingt jetzt voll falsch.
Ja, ja.
Aber
du hast mir das schon mal gesagt und ich finde es echt interessant, weil ich war jetzt vor 3 Tagen mit einem Freund unterwegs und habe den gefragt, hey, hast du den Eindruck, dass ich eher so ein Emotionsmensch bin oder ein rationaler Mensch bin? Und der hat gesagt, absolut ein Emotionsmensch.
Echt?
Ja, ja. Okay. Weil du bezeichnest mich immer so als ein rationaler Mensch.
Ja. Ja. Aber gut, vielleicht, wenn es ein Freund ist, der ist näher dran als ich.
Du bist auch ein Freund.
Ja, danke. Aber wir sehen uns jetzt nicht so oft oder auch nicht so intensiv.
Du hast mich einfach noch zu selten im Gottesdienst heulen sehen.
Okay, aber du hast neben der Aufnahme auch so mal gesprochen, dass wenn so Charismatiker kommen und dir irgendwas erzählen, bist du ja doch der jetzt nicht gleich Juhu hier schreit.
Ja, ich bin schon auch kritisch, ja.
Ja, ja. Aber ist das gut?
Ich glaube, zu prüfen ist gut, ja. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Natürlich kann man auch überkritisch sein. Mhm. So. Und ich werde oft interpretiert als jemand, der zum Beispiel nicht an, wir haben ja letzte Episode darüber geredet, an Wunder glaubt oder so. Ich glaube absolut an Wunder. Und ich muss es dann immer wieder so dazu sagen, weil so wie ich mich sonst gebe und auch irgendwie kritisch gebe, da denken die Leute, dann kommen sie zum Entschluss, ach, der glaubt dann das Übernatürliche oder an Wunder oder sowas. Und ja, nee, das tue ich. Ich glaube nur, ich habe es dir gerade gesagt, ich glaube an Heilung, ich glaube aber nicht an Heiler. Mhm. Das ist jetzt, ja, darüber können wir jetzt nochmal.
Also nicht den Heiler, sondern Heiler.
Genau, also ich glaube an Jesus, den Heiler.
Genau. Ja. Nur, dass nicht jemand was hört. Was
ja, genau.
Ja, gut, aber wie gehen wir jetzt weiter im Mystischen? Sind wir da?
Ja, und also ich habe noch ganz viel zu erzählen über diese Einheit mit Christus. Mhm. Und mir war das wichtig, dass ich das mit dem Mystischen mal sage, weil was ein Mysterium, ein Geheimnis zu erklären, ist irgendwie wie ein Witz zu erklären. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn...
Ist nicht schlecht, wenn man einen Witz erklären muss?
Ja, also ein Witz wird nochmal selten lustiger, wenn du den nochmal erklären musst. Wir haben gerade darüber geredet, auch meine Frau ist Amerikanerin und manchmal sitzen wir so an unserem schwäbischen Mittagstisch und sie ist mit meinen Eltern und sie sitzt dann dabei und jemand macht einen Witz und ich muss dann einen Witz nochmal erklären und es geht einfach nicht. Also es geht einfach nicht. Und so kann man irgendwie auch sagen, diese Einheit mit Christus zu erklären, es geht einfach nicht und trotzdem sollen wir es tun. Also Karl Barth war das, glaube ich, hat mal das schön gesagt. Der hat gesagt, wir können nicht über Gott reden, wir müssen aber über Gott reden. Mhm. Und das finde ich irgendwie schön.
Ja.
Also das so zu sagen, genau.
Aber wie hat dieses Mystische jetzt so ein bisschen, wie kommt es in diese Einheit mit Christus? Also was hat es damit zu tun, weil das so mystisch eben ist? diese Einheit?
Ja, also zum einen, weil es geheimnisvoll ist und zum anderen habe ich ja auch schon gesagt, mit diesem, also gerade aus dem Griechisch, aus der griechisch-römischen Welt, da wurde dieser Mystizismus immer als etwas beschrieben, wo Menschen mit Gott vereint sind, in Einheit mit Gott leben. Und deshalb hat es ja zum Beispiel Schweizer, habe ich ja gesagt, als Christus-Mystizismus beschrieben auch. Genau, also das ist, ich habe das lange nicht gewusst, dass dieser Christus-Mystizismus von Schweizer tatsächlich die Lehre über die Einheit mit Christus ist. Mhm. Also total spannend und das ist vielleicht auch so ein kleiner kirchengeschichtlicher Hinweis für alle deine Podcast-Hörer. Glaubst du, deine Podcast-Hörer machen viel Kirchengeschichte?
Nein. Okay. Also da schließe ich von mir auf. Aber ich weiß, viele sind interessiert an so archäologische Funde von... Mhm. Hier, Mount Ararat und so.
Mensch, da können wir auch mal drüber reden, weil ich habe ja im Semester in Israel studiert und ja. Da waren wir auch, haben wir auch gegraben ein bisschen und so. Aber jetzt haben wir schon wieder das Thema komplett gewechselt.
Das stimmt. Aber wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Machen wir noch eine, Tim. Haben wir noch eine für nächste Woche? Gut, dann verlasse ich euch mit einem Witz, den erkläre ich euch nicht und ich verlasse dann quasi direkt die Episode. Und zwar, Tim, falls es mit dem Pastor nicht klappt, hätte ich eine richtig gute Idee. Und zwar, ich glaube, da machen wir richtig Geld damit, FKK. Und zwar nicht FKK irgendwo am Strand oder sowas, sondern im Wald. Und ich hätte tatsächlich schon einen Namen dafür. Und zwar wäre das Schniedelwutz.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Steve, also ich muss jetzt ganz untypisch einfach mal was sagen, aber was mir gar nicht gefällt, wenn der Prediger am Anfang der Predigt erst einmal einen Witz erzählt, weil es dann so sensationell die Atmosphäre verändert und alle so gut drauf sind, also das packe ich gar nicht. Und vor allen Dingen, wenn der Witz halt null mit allem, der hat mit nichts zu tun, was an dem ganzen Vormittag passiert, also das wäre ja jetzt, wenn ich predige über irgendwie Speisung der 5000 oder so und mache irgendwie... Was war das?
Verdammung.
Ach so, Verdammung, oder? Ich predige über Verdammung und dieser Höllenwitz. Oder so.
Höllisch-lustiger Witz.
Höllisch-lustiger Witz. Oder irgendwas mit Verdauung wegen Verspeisung der 5000. Keine Ahnung. Aber einfach so sinnfrei. Ich weiß nicht, oder vielleicht, aber manchmal denke ich mir auch, vielleicht bin ich auch der Einzige, der so denkt wie ich. Steve, wie geht's denn dir da so?
Also, ich finde es total lustig. Ich bin ja auch ein witziger Typ.
Schön.
Nee, ich muss auch sagen, ich finde es manchmal ein wenig komisch, weil das hat ein wenig was von so Motivationsspeech.
Ja.
Also, dass man quasi die Leute erst einmal ein wenig wieder auf der Ebene hochlacht, lachen lässt, dass man da seine Predigt, seine harte Predigt da predigen kann.
Ich finde auch, weißt du, da kannst du ja gleich irgendwie auf dem roten Teppich einmarschieren mit Scheinwerferlicht und mit so Catwalk-Musik irgendwie als Prediger. Also,
solange es nicht hier wie heißen die, Right Said Fred, I am a model. Ist doch so ein bisschen sexuell, dieser Catwalk-Ding.
Weiß ich nicht, ich habe das kürzlich ja mal, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Aber was ich mir denke, also Jesus wird es ja auch nicht anders gemacht haben. Also wo er da hier selig sind, die... gepredigt hat, würde erst einmal gesagt haben, Michi, was ist denn der Unterschied zwischen, was hier ist auch nicht?
Zwischen Arm und Reich.
Ja. Aha. Kennst du einen guten Witz?
Na, ich dachte gleich gar keine biblischen.
Ich auch nicht. Aber
christliche Witze. Nein, kann ich gar nicht.
Ja, aber der Jesus wird ja auch ein paar Witze gemacht haben.
Er ist ja allwissend.
Ja, richtig.
Also musste Jesus Witze kennen.
Der hat quasi das Witzebuch erfunden.
Also das geht gar nicht anders. Weil der hat ja, wir sind ja sein Ebenbild.
Das stimmt.
Und dann musste er auch Humor.
Ja, meinst du? Alles hier. Das stimmt. Also zu Lebzeiten, ja, wie er dann auferstanden ist, meinst du, das Erste, was er die Frauen dann gesagt haben?
Spaß. Ich liebe Spaß. Okay, dann. Doch, das stimmt doch.
Ja, aber was glaubst du, warum er das macht? Meinst du, das ist zum Auflockern der Masse?
Wer Jesus jetzt?
Nein, die Witze.
Menschen.
Die Menschen, die Prediger.
Ja, ich denke schon. Aber ich denke mir mal, wenn es lustig bist, dann muss doch das in deiner Predigt lustig werden. Und weißt du, was das Schlimmste ist, nämlich das? Also ist egal, wenn jetzt jemand einen Witz erzählt, ist ja alles gut. Aber wenn das das einzige Mal ist, wo man leise schmunzelt in der ganzen Predigt, dann könnte man sich es auch sparen.
Das stimmt. Ich finde auch gerade bei so, gibt der Unterschied die Predigt und die Lehre, also am Gottesdienst Sonntag. Und gerade wenn du dann Witz machst, wenn du der Lehre bringst,
ja,
da ist ein wenig Lehre drin.
Ja. Das stimmt. Deswegen glaube ich, also Jesus hat nur so, wie soll man sagen, so richtig, also keine zweideutigen Witze erzählt, schätze ich. Sondern ja, nur so gerade raus, weil der sagt ja, deine Worte sind ja, ja oder nein, nein. Mhm. Und was darüber ist, das ist von übel. Und das wäre dann, stell dir mal vor, Jesus hätte irgendwie so ironische Sachen gesagt. Aus Spaß. Und das würde jetzt, das steht jetzt, wer weiß, das steht jetzt alles in der Bibel. Oder war das alles nur Ironie? Also, du musst den Nächsten gar nicht lieben wie dich selbst. Nein, Spaß. War doch nur ein Witz. Also, das ist, ich glaube, mir tun sich da gerade Abgründe auf.
Wird es Joch auf sich nehmen. Mensch, wie oft ich schon Joch auf mich genommen habe.
Genau.
Das stimmt. Genau. Ja, wir müssen kurz sagen, dieses Thema kam als Vorlage von einem Hörer, von Matthias. Danke dafür. Er hat sich auch da recht belustigt, dass er das interessant findet.
Ja.
Und ich finde es auch interessant.
Das ist auch echt spannend.
Willst du es nicht mal ausprobieren? Wann predigst du das nächste Mal?
Irgendwann. Ich muss halt mir dann einen Witz ausdenken, der zu meiner Predigt passt.
Ja.
Das ist nicht einfach.
Die Macht der Worte. Revolution.
Meine Damen und Herren, ich sitze hier leider über Skype, über Internet mit Sarah. Aber ich bin froh, dass du da bist. Hallo Sarah.
Hallo Steve.
Ja, ganz kurz, wie ich auf dich gestoßen bin, ist eigentlich überhaupt nicht dieses Thema. Aber das macht nichts. Wir kommen zu dem Thema auf jeden Fall hoffentlich auch noch. Genau, weil du bist bei Solo und Co.
Mhm,
und genau. Ich als Familienvater denke mir immer so, es ist bestimmt manchmal schöner, Single zu sein als Familienvater. Aber es hat beides seine Vorzüge und ich glaube, Singles werden ein bisschen benachteiligt, würde ich mal sagen, in Gemeinden. Dazu hören wir aber mehr noch irgendwann in nahe, ferner Zukunft. Wen es interessiert, wir hatten schon mal Dominik bei uns, der war zu Gast als Single und der hat uns ein bisschen erzählt, wie er so sein Single-Dasein lebt und was er so macht. Aber wir treffen uns heute tatsächlich, um über Depressionen zu reden.
Genau, ein ganz anderes Thema.
Vielleicht erfahren wir im Laufe unseres Gesprächs noch, ob vielleicht Depression und Single-Sein bei dir zumindest sich die Klinke in die Hand gibt, würde ich mal sagen.
Ja.
Genau. Aber auch da habe ich schon mal ein bisschen mit Jermaine Dobbins drüber geredet. Ich glaube, es war eins unserer ersten Gespräche tatsächlich. Da habe ich jetzt nicht Jermaine gefragt, wobei es wahrscheinlich interessant wäre, weil den Ansatz, den wir damals gemacht haben, fand ich ganz interessant. Aber viel beschäftigter Mann. Ich habe ihn jetzt neulich auf Instagram gesehen, wie er hier bei ERF Yes, glaube ich, sitzt und ein Interview gibt. Und dann dachte ich mir, bevor wir ihn jetzt da herausfordern. aber schöne Grüße, Jermaine, wenn du das hörst, kontaktiere mich und wir treffen uns gerne nochmal. Und gerne auch nochmal mit dir, Sarah, wenn du Lust hast,
da ja, vielleicht sehr gern
noch einen anderen Aspekt zu sehen. So, jetzt lernen wir dich mal ein bisschen kennen. Ja, erzähl doch mal ganz kurz so einen Abriss von dir, dass man sich ein Bild von dir machen kann.
Ganz kleiner Abriss. Also mein Name ist Sarah, 28 Jahre jung und ich komme aus dem schönen ländlichen Niedersachsen zwischen Hamburg und Bremen, wenn man so will. Also wirklich in der Pampa und für eigentlich ein ganz normales Leben. Ich gehe morgens zur Arbeit, habe dann so meine Freizeit anschließend und ja, und nur ganz nebenbei kämpfe ich dann halt mit meinen Depressionen und Panikattacken.
Okay. Also das heißt, du hast sie heute noch?
Ja, die habe ich heute noch.
Okay. Wir fangen mal an.
soll ja ein bisschen so ein Gespräch werden und nicht wirklich ein Porträt, aber trotzdem, wie hat denn das bei dir angefangen mit Depressionen und Panikattacken?
Das ist ein schleichender Prozess gewesen, wenn man so will. Also 2017 ist für mich immer so ein bisschen das Game-Changer-Jahr gewesen. Da war ich im Fitnessstudio und hatte mit mal eine richtig heftige Panikattacke. Und das war die erste Panikattacke, die ich je hatte. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine Panikattacke hatte, weiß auch, dass es sich anfühlt wie der reine Tod. Also dann liegst du da und kannst eigentlich gerade gar nichts machen. Und dazu kam dann noch, dass natürlich auch ganz viele andere Menschen um mich herum waren und ich wollte mich auf gar keinen Fall blamieren und wusste gar nicht so recht, was ich machen soll und dachte nur, das war es jetzt mit mir. Und so fing das dann an. Das war dann die erste Panikattacke, die dann natürlich aus körperlicher Sicht, das hört dann irgendwann auf, nach einer Viertelstunde, halbe Stunde ungefähr. Und dann konnte ich irgendwann nach Hause fahren, war dann aber natürlich ganz zittrig und wusste gar nicht so recht, was mit mir los ist. Und abends war ich dann noch bei meiner Schwester. Also ich habe auch eine ältere Schwester. Und da haben wir einen Film geguckt. Und da war eigentlich nur so ein ganz leichter Spannungsgrad, sage ich mal. Also war eigentlich ein harmloser Film. Aber diese Spannung hat schon gereicht, um eine Panik wieder auszulösen. Und ich hatte wieder dieses Gefühl. Mhm. Und wieder diese Todesangst auch, die dabei einhergeht. Und dann war ich den Abend, ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, da bin ich dann dorthin und habe dann gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das war so der Anfang von dem Ganzen.
Okay, jetzt, du musst mir meine ignoranten Fragen verzeihen. Es ist einfach nur pure Unwissenheit. Was hat denn diese Panikattacke ausgelöst im Fitnessstudio?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich bis heute nicht. Mhm. Also es war... Ich kann diese eine Sekunde noch ziemlich gut nachempfinden. Also ich habe eine ganz stinknormale Übung gemacht, wo es darum ging, die Arme ein bisschen zu stärken. Und es war, als hätte mir jemand da mit einem Brett vom Kopf geschlagen und dann war, als wäre ein Schalter an meinem Kopf umgelegt. Also ich kann dir bis heute nicht sagen, was da genau der Auslöser war.
Okay, krass. Also ich kenne mich wenig mit Panikattacken aus, vielleicht ein bisschen mit Depressionen, wie ich so 16 war. Weiß ich nicht, ob das Depression war oder einfach irgendwie so Selbstmitleid oder sowas, weil ich keine Freundin hatte. Dachte ich mir, ich fahre mit meinem Motorrad 125er irgendwie mal gegen den Baum und am liebsten würde ich sterben und sowas. Und das ist ja natürlich, jetzt wenn du das erzählst, ist ja nochmal ein anderes Kaliber, als wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht war das was Ernstes, das weiß ich nicht. Aber
Wie bitte? Das hört sich schon sehr ernst an.
Ich glaube, es war einfach so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also halt, den Wunsch nach einer Freundin, die ich nicht hatte. Und dann dachte ich mir, dann ist ja auch wurscht. Übrigens, während ich eine Freundin hatte, hatte ich das dann auch. Aber eben, weil ich mir dachte, es wäre schön, nicht mehr mit ihr zusammen zu sein. Also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ich Depression wirklich schon mal erlebt habe. Panikattacken. Was hat denn dir der Arzt dann geraten? Also wie geht man denn damit um? Weil man muss ja auch sagen, ne, unter Christen ist es ja so ein bisschen, wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin ein bisschen ignoranter. Ich denke mir dann, naja, hast vielleicht deine Bibel nicht gut genug gelesen, weil steht ja oft genug drin, Gott ist mit dir, fürchte dich nicht, go for it und in den Schwachen ist er stark und sowas. Warst du damals schon Christ?
Ja. Ich war damals auch schon Christ, also ich bin auch christlich aufgewachsen und meine Eltern haben mir das auch nie aufgezwungen, sondern das war immer, ich durfte mich immer frei entscheiden und das habe ich sehr früh dann auch getan. Mhm. Und war auch mit Gott schon unterwegs, also so wie man als Teenager dann halt mit Gott unterwegs ist. Ja. Aber doch, ich war schon immer sehr fest im Glauben, auch als Teenager schon. Und ich habe dann wirklich auch, also ich habe die Frage an Gott auch gestellt, warum? Also hier steht doch, du bist in den Schwachen mächtig und wenn du sagst, fürchte dich nicht, warum habe ich das dann? Mhm. Also da habe ich auch ziemlich mit Jesus auch mal gestritten, aber ich habe dann auch nächtelang wirklich mit meiner Bibel in Armen geschlafen und wenn ich aus dem Bett nicht rauskam, dann hatte ich die Bibel aufgeschlagen neben mir, habe die gelesen und so. Also da war ich schon sehr, sehr fest, auch damals schon im Glauben. Mhm. Aber die Frage, warum das so ist, kann ich dir auch bis heute nicht beantworten, ist vielleicht jetzt nicht so zufriedenstellend. Aber ich glaube auch, dass das so ein Antrieb ist, der mich auch jetzt endlich zu dir gebracht hat. Weil, also wenn ich selber Podcasts höre und da geht es dann um Glauben und Depression oder Glauben oder überhaupt mentale Gesundheit, dann ist das oft etwas, was dann schon abgeschlossen ist. So, okay, das habe ich mit Jesus besiegt. Mhm. Und das ist immer ein Punkt, wo ich dann raus bin und wo ich mir denke, okay, und warum ich nicht? Und ich habe extrem viel über mich und über meine Beziehung mit Gott und über die Welt und alles Mögliche gelernt in dieser Zeit, in den letzten Jahren. Und ich habe einfach eine Hoffnung, die über diesen Schmerz hinausgeht. Und auch in dieser Dunkelheit weiß ich einfach, dass ich nicht alleine bin, auch wenn es sich so anfühlt.
Okay. Wie war das dann? Also warst du dann in der Jugendgruppe auch oder war das nur so ein Sonntagsgottesdienst-Besucher-Ding?
Ja, wenn überhaupt Sonntagsgottesdienst, also eher so ein Privatding.
Okay, also wusste auch keiner von dieser Kirche, Gemeinde, dass du mit Depressionen zu kämpfen hattest?
Nee, gar nicht. Also das wusste ich lange ja selber nicht. Mhm. Ich habe ja gerade gesagt, 2017 war so mein Gamechanger, ja, aber davor war das eben auch schon 7 Jahre lang unentdeckt. Also da habe ich, ja, ich bin immer aufgewacht und habe gedacht, gut, so ist es normal, dass man sich so fühlt. Das ist jetzt das Leben, das ist Erwachsenwerden, so ist das.
Also was, wie meinst du mit fühlen? Also wie hast du dich gefühlt, wie du aufgewacht bist?
Also gerade das Aufwachen morgens war und ist so mit der Schlimmste. Also dann ist das so, als könnte ich meine Gedanken noch nicht kontrollieren. Okay. Als könnte ich da noch nicht gegen andenken und noch nicht meine Gedanken zusammensammeln, meine Gefühle noch nicht in ihre richtigen Bahnen wieder lenken. Und das war früher, da wusste ich noch gar nicht, wie ich dagegen andenken kann oder wie ich gegen anbeten kann oder, was es so an Dinge gibt, die man dann ja auch in der Therapie lernt. Mhm. Und, ja, also ich bin einfach aufgewacht und da war diese Leere, diese Dunkelheit und Sinnlosigkeit vor allem. Und ja,
okay.
Also einfach nur hoffen, dass man den Tag irgendwie übersteht.
Und ist es heute noch so, also wenn du heute aufstehst, dass du das immer noch hast?
Nicht jeden Morgen, phasenweise. Also inzwischen kommen meine Depressionen so in Phasen, in Wellen, wenn man so will. Also jetzt gerade geht's, ja. Aber meine letzte Phase ist auch noch nicht lange her, also ich atme gerade ein bisschen auf.
Okay, krass. Also versucht man da irgendwelche, ich sage jetzt mal, religiösen Tricks oder sowas? Weil wenn ich das so höre, ne, denke ich mir so, gut, wenn du aufwachst und schon gar keinen, ich sage jetzt mal, Bock hast, aber wahrscheinlich ist das ja mehr als kein Bock haben, sondern einfach keine Kraft oder sowas. Ja. Aber denkst du dann nicht so, jetzt hier die Bibel liegt schon neben meinem, auf meinem Nachttischkästchen, jetzt lese ich halt mal das und das da und dann wird es mir schon besser gehen, weil das ist meine Ignoranz, ne? Also die ist nicht böse gemeint. Aber ich denke mir so, in dem Wort liegt doch Kraft. Also lese ich das zuallererst. Und dann muss ich doch wieder Kraft haben.
Ja. Da sagst du was sehr Gutes, weil das passt ganz gut. Also ich habe das gemacht. Ich habe Bibel gelesen, ganz viel. Mhm. Und also ich bin bis heute nach wie vor, keine Ahnung, warum ich das habe, aber ich denke mir auch, ich vergleiche das gerne mit einem Beinbruch. Es ist ja eine Krankheit und Gott nimmt dir jetzt auch nicht einfach einen Beinbruch weg. Also ich weiß, du hast ja auch was mit dem Bein, hattest du neulich mal erzählt. Das macht er auch nicht von heute auf morgen weg. Mhm. Ich habe die Hoffnung und auch die feste Zuversicht, dass das weggeht eines Tages. Also da habe ich einfach so eine innere Überzeugung, aber jetzt ist es einfach noch nicht so weit. Vielleicht einfach, damit ich in solchen Podcasts hier bin.
Also, dass du nicht die anhören musst, die schon durch das Ganze gegangen sind, sondern dass quasi, ja, du da drin, was glaubst du, oder vielleicht weißt du ja Statistiken, aber wie viele Leute an Depressionen leiden?
Oh, aktuelle Statistiken habe ich gar nicht, aber ich weiß, dass es extrem viele waren. Ich glaube, jede fünfte Frau und jeder, weiß ich nicht, wie vielte Mensch, aber schon sehr, sehr viele. Und ich habe damals angefangen, also als ich mich mit dem Thema auseinandersetzen musste, zwangsläufig, habe ich dann irgendwann auch gelernt, darüber zu reden. Und das war so spannend, dass einfach sehr viele Menschen gesagt haben, ah, das kenne ich oder ich kenne jemanden, der das auch hat oder ich hatte das mal oder. Also es sind extrem viele Menschen, die das haben. Mhm.
Weil du jetzt Frauen erwähnt hast, sind es mehr Frauen als Männer? Weißt du das vielleicht?
Mhm. Ich glaube, bei den Männern ist die Dunkelziffer höher.
Okay, weil wir uns nicht trauen, Schwäche zu zeigen.
Ja, genau. Okay. Und Männer machen das, glaube ich, eher so mit sich aus und Frauen sind ein bisschen kommunikativer unterwegs.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von.
Meine Damen und Herren, wir haben zu Gast Wilhelm Bunz, auch bekannt als der Bibelraucher. Hi Wilhelm.
Ich grüße dich und auch die, was hören.
Genau. Und wer das jetzt mit zum ersten Mal hört, beziehungsweise vor zwei Wochen zum ersten Mal eingeschaltet haben, wir haben schon zwei Gespräche mit Wilhelm oder ich glaube drei, wir wissen es nicht genau. Aber wenn ihr auf die Macht der Worte schaut, seht ihr auf jeden Fall den ersten Teil mit Wilhelm Bunz, der war ungefähr vor 5 Jahren. Und ja, das war genau 5 Jahre her.
4 oder 5 Jahre.
So der Wahnsinn. Und dann haben wir noch mal 1 oder 2 mehr.
Aber ich sehe immer noch so gut aus wie
früher. Noch besser.
Boah, danke, mach weiter.
Genau. In diesen 5 Jahren ist relativ viel passiert. Also wie gesagt, wer das mitverfolgen will, der kann das chronologisch eigentlich anhören über die Macht der Worte. Was letztes Jahr, ganz genau am 1922, wollte ich schon sagen, rausgekommen ist, war ein YouTube-Video, der da heißt Bunz, der Bibelraucher Wahrheit. So hieß der. Und da kann man deinen Bruder, Halbbruder oder Bruder?
Halbbruder.
Halbbruder sehen, der tatsächlich, also so stelle ich mich dir ungefähr vor, ohne Bart. Dein Bruder sitzt an einem Schreibtisch, ein Bild von deinem Vater, der übrigens ein sehr lieb aussehender und freundlicher Mann ist auf dem Bild. Und dann haut er erst einmal ein paar Sachen raus. Ungefähr 13 Minuten geht das Video. Genau, hast du von diesem, also wir gehen so ein bisschen auf diese Dinge ein, auch dass der Hörer vielleicht sich das anschauen kann und dann auch weiß, was da Wahrheit ist oder was du da dazu sagst. Hast du von dem Video gleich am Anfang gehört, im Januar, letztes Jahr?
Nee, ich habe nicht im Januar gehört, pass mal auf, ich habe von dem Video, ich bin da viel unterwegs und manches Mal mache ich Fragenrunden. Mhm. Und irgendwo war ich, das war so, boah, wann war das vielleicht so, Oktober, November, letztes Jahr, war die Fragerunde, ich habe ein Video gesehen, von einem Dietmar Bunz, ob ich den kenne. Dann sage ich, ja klar kenne ich den, das ist mein Halbbruder. Ja, da gibt es ein Video, dass vieles eine Lüge ist, was du erzählst. Ob ich mir das noch nicht angeschaut habe, sage ich, nee, habe ich nicht angeschaut. Und immer wieder sind Fragen gekommen und ich, Steve, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es immer noch nicht angeschaut. Weißt du, ich kenne mein Dietmar. Was ich dir von aufrichtig sagen kann, ich liebe den Kerl. Ich liebe den Kerl, weißt du, und ich weiß, wenn der sich eines Tages bekehrt, wir kriegen einen gewaltigen Mann Gottes. Ja. Weißt du, warum schaue ich mir das nicht an? Ich weiß, wie mein Bruder mit unserem gemeinsamen Vater umgegangen ist, als er lebte, weil er gläubig war.
Okay.
Zum Beispiel, jetzt ist ja gerade die Geschichte mit Israel. Mein Vater ist ein ganz, ganz großer Freund und Unterstützer gewesen von Israel. Was glaubst du, was mein Bruder mit meinem Vater machen würde? Der hat ihn auf das Übelste immer wieder beleidigt. Ja, Christen und die Juden, hat Judenwitze gemacht und so weiter. Und deswegen, weil mein Bruder so ist, gucke ich mir das nicht an.
Okay.
Weißt du, als mein Vater starb, Ich habe mich mit meinem Vater ausgesöhnt. Mhm. Als mein Vater starb und hat mir seine Frau, also die Mutter vom Dietmar, gesagt, es kommt der Tag, da macht der Dietmar das, was er mit dem Vater gemacht hat. Mhm. Er wird dich versuchen bloßzustellen als Christ. Mhm. Und deswegen, wenn du darauf antwortest, bitte tu mir einen Gefallen und sag nichts über die Kinder der zweiten Ehe. Mhm. Versprich mir das bitte. Mhm. Und bis zum heutigen Tag habe ich noch nie was erzählt über die Kinder der zweiten Ehe. Aber jetzt durch das Video hat der Dietmar eine Türe aufgestoßen.
Ja.
Und man kann es nicht mehr stoppen. Mhm. Jetzt kommen Zeitzeugen von damals, kommen jetzt und sagen, du, wir haben doch das damals miterlebt. Mhm. Warum sagt der Dietmar so? Und dann erzählen die mir Sachen, die ich ganz bewusst verschwiegen habe. Mhm. Und jetzt macht es die Runde.
Okay.
Mhm. Ich kann es nicht mehr stoppen. Mhm. Und du schickst auch die Fragen dazu.
Ja. Entschuldigung. Na, passt schon. Ich wollte mich erstmal ausreden lassen. Was ich interessant fand, also so meine Beobachtung, ne? Als ich würde mich jetzt nicht als neutral bezeichnen, weil wir uns ja kennen, ich kenne jetzt seinen Bruder nicht und deswegen bin ich leider befangen durch dich. Danke, Wilhelm. Was mir aufgefallen ist, wie ich das Video geschaut habe, ist, dass Werbung davor geschaltet ist. Also das ist jetzt nur meine Beobachtung, da hat jetzt der Wilhelm gar nichts damit zu tun, aber...
Werbung?
Werbung. Also du kannst auf YouTube Werbung schalten, das nennt man monetarisieren.
Kann ich mir nicht erlauben.
Siehst du? Und da kriegst du ein bisschen Geld dafür.
Ah ja.
Und dann habe ich habe auch ein paar Videos, die nicht monetarisiert sind, also eigentlich alle von meinen Videos sind nicht bezahlt. Und habe die extra nochmal angeschaut. Und ich würde jetzt behaupten, du musst es absichtlich anklicken. Und das fand ich ein bisschen interessant. Ich will jetzt seinem Bruder da nicht unterstellen, dass er da aufs Geld aus ist, weil er sich vielleicht gedacht hat, dein Name ist bekannter und wenn das jetzt da drin steht, dann kriegt man mehr Klicks als jetzt 700 plus hat er ein bisschen.
700
Leute haben das angeschaut.
Zum heutigen Zeitpunkt, kurzer Einschub, hat dieses Video bereits 9.800 Klicks. Also seit 2 Jahren insgesamt 9.800 Klicks.
Ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschrieben habe. Egal, aber das fand ich ein bisschen komisch und er hat auch in der Beschreibung, im letzten Satz hat er geschrieben, dass er nach einem Medienanwalt sucht und der soll sich melden, damit man mehr Schadensersatz verlangen kann. Mhm. Und das waren jetzt 2 Aspekte für mich, wo ich jetzt seinem Bruder das nicht unterstellen will, aber für mich Personen, die das machen, mehr Geld und Werbung von Videos, die sind aufs Geld ein bisschen aus. Jetzt frage ich dich mal so gerade raus, musst nicht beantworten, aber hat dein Bruder manchmal den Eindruck gemacht, dass er mehr Geld oder Wohlstand oder sowas haben wollen würde?
Weißt du, mein Bruder ist ein reicher Mann. Meines Wissens, jetzt sage ich es mal UVB, unter Vorbehalt. Meines Wissens ist er ein ziemlich hohes Tier, was Versicherungsbranche anbelangt.
Okay.
War, glaube ich, sogar generell bei der Nürnberger Versicherung. Ist hat eine eigene Firma irgendwie. Aber ob er es noch schafft, weiß ich nicht. Der ist auch schon über 60.
Ja.
Also ich glaube, Geld hat er schon genug. Nehme ich an.
Okay.
Ja. Hat ein Naturschutzgebiet gekauft und hat da sein Haus drauf. Oder war schon ein Haus drauf. Und weißt du, Hast du das Video angeschaut? Ist da was aufgefallen? Da ist noch ein Name drauf.
Am Video?
Tau.
Ja, genau, das ist der Kanal, ja.
Tau. Weißt du, warum da Tau steht?
Woher, jetzt muss ich kurz fragen, woher weißt du das, wenn du das Video nicht geschaut hast?
Das hat mir Idea erzählt.
Ah, okay.
Idea, weil die haben sich das angeschaut, weißt du? Da steht Tao drauf. Und der buddhistische Name meines Bruders ist Tao.
Ah, okay.
Es ist so ein buddhistischer Name. Mein Bruder Dietmar Sagt dir der Name Bhagwan was? Mhm.
Ist doch, kannst Brezen kaufen und alles, was aus dem Ofen kommt. Nein, ich. Entschuldigung, der musste sein.
Ja, na klar. Nee, das ist doch so ein Guru aus Indien gewesen, weißt du?
Ja.
Und mein Bruder gehört dazu.
Okay.
Mein Bruder ist ein ganz, ganz treuer Jünger von Bhagwan. Mhm. Weißt du, und der Bhagwan, eine seiner Aussagen von Bhagwan, also von diesem Ossi, nochmal wie er heißt, ist zum Beispiel der Hitler. Ist mit Gandhi zu vergleichen.
Okay.
Mhm. Friedliebender Mann und so weiter, weißt du. Und wer wirklich schadet, sind die Christen und die Juden.
Okay.
Mhm. Deswegen kann ich meinen Bruder auch verstehen, warum er so gegen meinen Vater gewettert hat. Mhm. Weißt du, meine Stiefmutter starb 2014. Mhm. Und da war mein Bruder gerade in Indien. Im Ashram. Mhm. Und da haben wir ihm mitgeteilt, dass seine Mutter verstorben ist. Komme ich nicht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig ist ihm seine Mama. Wie wichtig ist ihm der Papa gewesen. Mhm. Und deswegen wundere ich mich, dass er jetzt irgendwie, so hat mir das Idea gesagt, dass auf dem Video er sagt, ich würde den Namen des Vaters verunglimpfen.
Ja. Mhm.
Das wundert mich.
Okay, ich mache mal weiter. Mir fällt es jetzt auch nicht ganz leicht, weil das ist ja quasi, dich mit unangenehmen Sachen zu konfrontieren. Man merkt auch, die Stimmung ist ernster geworden, aber darum war mein Bhagwan-Witz, der war doch ganz auflockernd. Es gibt ja auf YouTube immer so Beschreibungen, die drunter stehen. Da steht unter anderem, dass du am Psychologia Fantastica Syndrom leidest.
Ja.
Das hat er.
Kannst du mir sagen, was das ist? Ich kenne mich nicht aus.
Also er sagt, und es steht auch in irgendeinem Google-Ding, das hat Münchhausen gehabt und nicht Reinhard May, irgendein anderer noch, Karl May. Hm. Und die fantasieren sich Sachen zusammen. Mhm. Und die lügen, aber du merkst gar nicht, dass du lügst. Also für dich ist das Wahrheit. Mhm. Und gut, ich habe mir das jetzt so erklärt, du hast das ja auch gestern schon gesagt, du bist der erste Behinderte, der da vorne in ein Mikrofon reinspricht und uns das eingibt. So hast du es gerade, also es ist nur ein Zitat. hast du da irgendwie was dazu zu sagen? Weil ich habe mir das so beantwortet. Ne? Also klar, du hast als Kind hast du diese Diagnose bekommen, aber ich will jetzt die Antwort auch nicht in den Mund legen.
Pass auf, ich sag nochmal so, als ich noch Kind war, konnte keiner so schön lügen wie ich. Mhm. Man hat mich gesehen, als Beispiel, wie ich der Schwester Lina, die war damals in der Zionskirche Gemeindeschwester, den Geldbeutel aus der Tasche geklaut habe. Alle haben mich gesehen. Ich habe so überzeugend gelogen, dass die noch alle mir geglaubt haben.
Okay.
Also ich konnte lügen, ganz ehrlich.
Ja.
Hat aber mit dem Münchhausen-Syndrom gar nichts zu tun. Sondern ich habe einfach das gelernt zu lügen als Kind, weißt du? Aber du hast vorhin ein Bibelwort zitiert, ein 2. Korintherbrief. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Und jetzt im Vergleich dann Epheser 4,25, da steht, lege die Lüge ab und rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Vielleicht bezieht sich der Dietmar auf die Lügen, wo ich als Kind gehabt habe. Da gebe ich ihm recht. Ich habe gelogen, dass ich die Balken biege. Aber der Dietmar kennt mich nicht als Gotteskind.
Okay.
Er kennt mich nicht. Er hat mich ab und zu mal gesehen zum Kaffee trinken beim Vater und bei der Mutter. Aber er weiß von meinem Leben nichts. Und deswegen kann er, glaube ich, nicht beurteilen, ob ich lüge.
Ja. Also wir haben, er hat dann 10 Punkte aufgezählt, davon hat einer gefehlt. Und ich habe mir auch nur 8 aufgeschrieben oder 7. Die können wir dann Stück für Stück durchgehen, ne? Was dann noch in der Beschreibung, also wir sind erst bei der Beschreibung, von dem Video stand auch zum Beispiel drin, dass es keine Recherchen gab vom SCM-Verlag über dein Leben, über das, was du erzählt hast und sowas.
Der Bischof, da kann ich das insofern sagen. Das Buch, eigentlich ist Idea schuld, dass das Buch geschrieben wurde.
Idea.
Weil Idea hat doch immer hinten diese Porträts. Mhm. Und da war mal ein Porträt von mir drauf. Mhm. Und da wurde dann der SCM-Verlag drauf aufmerksam.
Okay.
Und ob ich mir vorstellen kann, ein Buch zu schreiben, sage ich, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Weißt, mhm. Ich denke, 5 Jahre Schule, das geht nicht. Da habe ich gar kein Problem. Wir haben unsere Lektoren, das machen wir miteinander. Und dann kam einer zu mir, ich habe vertraglich unterschreiben müssen, dass ich seinen Namen nie erwähne.
Ja.
Das ist mein Ghostwriter.
Okay.
Der mir geholfen hat. Gell? Mhm. Und der hat mich besucht in Emmendingen.
Ja.
Ich habe ihm einige Sachen geschickt. Mhm. Aber durch meine Grammatik und so weiter, sagt er, tut's besser, wir machen ein Interview. Okay. Okay, dann kam er, dann war er, glaube ich, 1 oder 2 Tage war er da. Mhm. Und ich habe ihm einfach erzählt, was ich weiß, weil ich... Du, wenn du ein halbes Jahr alt bist, da weißt du nicht, was damals war.
Ja.
Da kannst du nur drauf gehen, was man dir sagte. Mhm. Weißt du, und er sagte, oh, gibt es irgendwie Dinge, wo wir das auch belegen können? Mhm. Und da fiel mir der Professor ein. Mhm. Der hat über mich ein Gutachten erstellt.
Ja.
Und da stehen viele, viele Sachen drin. Und dieses Gutachten habe ich dem geschickt.
Okay. Mhm.
Und dieser Professor, der wurde gerichtlich beauftragt, das Gutachten zu. Also ist das gerichtlich abgesegnet gewesen. Gell?
Okay.
Und das sind die Belege. Jetzt pass auf, wie soll ich jetzt das erklären? Guck her, ich habe immer mein Leben lang geglaubt, dass mich meine Mutter in der Straßengraben geworfen hat.
Ja.
Weil man hat mir immer wieder gesagt, es wäre besser, du wärst im Straßengraben verreckt. Mhm. Und auf einmal ruft mich mein Vater an und sagt, Helme, ich muss dir was sagen. Du hast noch eine Schwester, eine leibliche Schwester. Als ich mich damals von deiner Mutter trennte, war sie schwanger. Mhm. Und mein Vater ist gläubig, ich will mein Leben mit deiner Schwester in Ordnung bringen. Kannst du mir helfen?
Ja.
Ja, sag ich, ja, du, wie heißt die? Ja, Anneliese heißt sie, Anneliese. Mhm. Und der Nachname ist, so hieß meine Mutter, weißt du? Mhm. Aber sagt er, ich weiß, sie ist in die Schweiz gezogen. Wie sie jetzt heißt, weiß ich nicht. Und dann sag ich, Vater, wie soll ich dir da helfen? Oh, du hast ja von früher sicherlich Kontakte, weißt du? Nach 3 Stunden habe ich sie gehabt, gell? Mhm. In der Schweiz.
Ja.
Und dann hat sie meinen Vater mal besucht und er hat sein Leben in Ordnung gebracht. Die haben sich versöhnt miteinander. Mhm. Und danach kam sie bei mir vorbei und ich erfahre, ich habe noch mal 5 Geschwister.
Die Macht der Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und ich war schon im Zelt, auf einmal sehe ich meinen Bruder kommen. Auch seine Partnerin war dabei und ich habe ihm die Hand hingehalten, hat er die Hand weggeschlagen, weißt, und ging auf die Bühne rauf. Okay. Hat dem Veranstalter das Mikrofon weggenommen und legt los.